So, ich habe gleich mal eine Umfrage vor, ganz analog. Man antwortet, indem man einfach die Hand hebt. Wer war schon mal am Tröndelsee? Sind nicht so viele Leute, ne? Also das sind mehr, die so auch das Ostufer kennen, habe ich den Eindruck, die das kennen, abgesehen natürlich von Leuten hier aus Eckernförder Straße, sehe ich gerade, aber ansonsten. Ja, dann ist ja alles klar, dann kennst du den Tröndelsee. Also ich habe schon verraten, wo ist der Tröndelsee? Der Tröndelsee, der liegt zwischen Ellerbeck und Elmschenhagen. Und da wohnen wir, meine Frau und ich, jetzt schon seit mittlerweile auch schon über 10 Jahren in Elmschenhagen-Nord. Dieser Tröndelsee selbst, der ist gerade mal 2 Hektar groß, das ist kein sehr großer See. Aber rundherum sind Feuchtwiesen, da ist so ein sumpfiger Wald, da sind Weideflächen, also es ist wunderbar, zum Beispiel so ein Bohlenweg durch das Schilf. Wer da noch nicht gewesen ist, also der hat wirklich was verpasst. Das ist einfach traumhaft schön. Das sind insgesamt 24 Hektar und dann noch die Kleingärten, die da auch noch drumherum sind. Und diese 24 Hektar, die ich eben beschrieben habe in der Mitte, die bilden zusammen das erste Naturschutzgebiet, das es in Kiel gab. Das heißt Tröndelsee und Umgebung. Also wirklich wunderbar, traumhaft schön, kann ich nur sagen. Lohnt sich zu besuchen, wie man da hinkommt und reinkommt. Am Anfang hatten wir Schwierigkeiten, den Zugang zu finden, weil man immer irgendwelche anderen Wege findet, aber nicht unbedingt gleich den Weg dahin, wo man hin will. Aber ich sag mal, wer bei Bäckerlück links vom Gebäude runterfährt oder runtergeht, richtig gesagt, der findet das auf jeden Fall. Von uns, von der Gartenpforte hinten, ich habe mal nachgemessen mit Google, 90 Meter Luftlinie. Ihr merkt, also gibt ja einen Grund, dass er so schwärmt. Ich bin halt oft da. Ich bin gerne da, denn ich bin in nur etwa 3 Minuten gefühlt raus aus der Stadt, komplett raus. Wenn wir Besuch haben und nehmen die Leute mit, die können alle gar nicht glauben, was das für eine schöne Ecke ist. Da gibt es so einen Rundweg, den man dann geht, um und bei 45 Minuten, wenn man so Spaziergeschwindigkeit hat. 45 Minuten Urlaub heißt das. 45 Minuten Urlaub einfach vor der Haustür. Das ist sehr schön. Und einfach mal was anderes sehen als das, was man immer sieht. Und dass das so ganz anders ist, das merkt man, wenn man wieder rauskommt aus dem Gebiet. Dann erwartet einen eine vielbefahrene Straße, laut startende Motorräder, wenn die Ampel auf grün schaltet, grauer Asphalt, grauer Beton statt sattem Grün. Entlang dieser von mir beschriebenen Wege. Herzlich willkommen zurück im Alltag, denke ich dann jedes Mal. Man muss sich natürlich fragen, wo gibt es denn bei uns überhaupt noch einen Quadratmeter Boden, der nicht von Menschen in die passende Form gebracht wurde? Und das gilt natürlich auch für Naturschutzgebiete. Da hat ja der Mensch auch Hand angelegt. Das ist ja kein Urwald in dem Sinne. Und trotzdem nehmen viele das gar nicht wahr, wie schön es eigentlich ist in der Natur. Wobei, ich habe den Eindruck, so jetzt, in dieser Jahreszeit, dann irgendwie doch, oder? Wenn man dann so merkt, oh, es wird langsam wärmer, was war das für ein schön langer Nachmittag gestern, warmer Nachmittag. Ich finde das jedes Mal erhebend, wenn ich an so einem schönen Frühlingstag rausgehe, die warme Sonne der Strahle, die warmen Strahlen der Sonne spüre und man muss sich nicht so viele Schichten mehr anziehen, oder? Meine Güte nochmal, wie viele Schichten hat man manchmal angehabt? Oder wenn man so in einer warmen Sommernacht, so ein bisschen außerhalb der Stadt, mal nach oben guckt, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Also ich weiß nicht, wie viele das sind. Gott allein hat sie gezählt. Kann auch was anderes schön sein in der Natur. So ein stürmischer Tag draußen an der See. Egal, bei solchen Begegnungen mit der Natur, da weichen langsam die Gedanken, die sich mit Menschen und mit Menschenwerk beschäftigen und ich werde frei. Ich werde frei für den Gedanken daran, dass das ja wohl nicht alles ist, was Mensch so denken und tun kann. Und dass da doch noch jemand anders denkt und handelt und dass Gott eben tatsächlich da ist. Und zwar außerhalb unserer Gedanken und ganz unabhängig davon und in Wirklichkeit noch viel größer, als selbst die Gläubigen ahnen. Ich freue mich in solchen Tagen, dass ich Gott kenne und dass ich einfach weiß, wohin mit meinem Dank. Denn wie oft sage ich Danke in solchen Situationen. Ich möchte euch den Anfang des 14. Psalms vorlesen, die ersten vier Verse aus der Übersetzung der Hoffnung für alle. Da wird eine bestimmte Zeit in der Geschichte Israels sehr zugespitzt beschrieben. Wer sich einredet, Gott gibt es überhaupt nicht, der ist unverständig und dumm. Solche Menschen richten nichts als Unheil an und begehen abscheuliche Taten. Es gibt keinen, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen, er will sehen, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach ihm fragt, aber alle haben sich von ihm abgewandt und sind nun verdorben, einer wie der andere. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger. Wissen denn all diese Unheilstifter nicht, was sie tun? Sie verschlingen mein Volk wie ein Stück Brot und denken sich nichts dabei. Mit dem Herrn rechnen sie überhaupt nicht. Wie schon gesagt, etwas zugespitzt das Ganze formuliert, aber ich blieb dann auch hängen bei diesem Satz, mit dem Herrn rechnen sie überhaupt nicht. Zu diesen Versen hat mal in den 70er Jahren Johannes Hansen, Pastor Johannes Hansen, ein paar Zeilen geschrieben, die lese ich euch mal vor, die kommen aus diesem, manche kennen das, so ein quadratisches, schwarzes Buch, so ein Bildband mit eben genau diesen Texten. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen, heißt das Büchlein. Gott, du bist anders, als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich nicht berechnen, einordnen, gebrauchen, unterbringen, aussuchen, vergleichen, wählen, beweisen durch uns Menschen. Gott, du bist anders, als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich verachten, verlachen, verleugnen, verfolgen, verdrängen, vergessen, verfluchen, verlassen durch uns Menschen. Gott, du bist anders, als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich hören, suchen, finden, fragen, rufen, loben, bitten, lieben durch uns Menschen. Gott, du bist anders, als wir denken, schreibt Johannes Hansen. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Gott ist ganz souverän, handelt selbstständig. Und manchmal stellt uns Menschen das auf eine harte Probe, dass Gott so ganz eigene Gedanken hat, die nicht unbedingt mit meinen kongruent sind. Aber das sind oft die Zeiten, in denen Menschen Gott erfahren. Zeiten der Tränen, Zeiten des Kummers, der Not, des Leids. Leid erschüttert uns in den Grundfesten unseres Seins. Dann bricht von einem Augenblick auf den anderen der Mensch zusammen. Und alle Sicherheiten, alle vermeintlichen Sicherheiten, die geraten ins Schwimmen, die verlieren ihre Stützkraft, was auch immer bislang die Sicherheiten waren. Vielleicht der Partner, der nun nicht mehr da ist. Das Geld, das man so dringend bräuchte, aber es ist auch nicht da. Die Kraft des eigenen Körpers, die mal war oder noch nie war und ganz scheinbar auch nicht wiederkehrt. Das sind so Zeiten, in denen man ins Taumeln, ins Stürzen gerät. Aber interessanterweise sind genau das die Zeiten für viele Menschen, in denen Gott in ihr Leben tritt. Es fängt vielleicht an mit einem vorsichtigen Fragen, steigert sich möglicherweise zum bitteren Klagen, aber dann werden die dunklen Gedanken durch so einen hellen Strahl durchschnitten, der blitzartig aus einer anderen Wirklichkeit aufleuchtet. Und schließlich verändert, langsam aber stetig, ein mildes, warmes Licht das Leben. Und im Nachhinein betrachtet ist auf diese Art und Weise manche Zeit des Leids eine Zeit des Glücks geworden. Eine Zeit der aufkommenden Freude darüber, in den dunkelsten Dunkelheiten dieser Welt die helle Helligkeit des Himmels gefunden zu haben. Und man denkt wieder und weiß wieder, Gott ist doch da. Interessanterweise. Mein Vater ist auch so ein Beispiel dafür gewesen. Mein Vater wollte immer wenig von Gott wissen, als es ihm gut ging in seinem Leben. Aber so die letzten Wochen auf dem Sterbebett, als er keine Nahrung und am Ende auch keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen konnte, da lernte er die Kraft der biblischen Psalmen kennen. Freute sich, wenn man ihm einen Psalm las. Ein ehemaliger Kollege von mir fing damit an und ich habe weitergemacht. Und er hatte eine Sehnsucht danach, dass man mit ihm betete. So machte er immer. Eine Sehnsucht, die keiner von ihm erwartet hätte. Auch er merkte, was beziehungsweise wer am Ende wirklich trägt. Und das ist Gott. Gott allein. Ich lese Psalm 30, den der israelitische König und Musiker David einmal im Rückblick auf sein Leben formulierte, wieder aus der Übersetzung der Hoffnung für alle. Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe heraufgezogen. Du hast meinen Feinden keinen Grund gegeben, sich über mein Unglück zu freuen. Herr, mein Gott, zu dir schrie ich um Hilfe und du hast mich geheilt. Ich war schon mehr tot als lebendig, doch du hast mich dem sicheren Tod entrissen und mir das Leben neu geschenkt. Singt dem Herrn eure Lieder, alle, die ihr treu zu ihm steht. Lobt ihn und bezeugt, er ist der heilige Gott. Nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang währet seine Güte. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Als es mir gut ging, dachte ich selbst zufrieden, was kann mir schon passieren? Denn du, Herr, hattest mir Macht und Sicherheit verliehen. Alles hatte ich deiner Güte zu verdanken. Dann aber hast du dich von mir abgewandt und mich packte das Entsetzen. Ich flehte um Erbarmen und schrie zu dir, was hast du davon, wenn ich jetzt sterbe und man mich zu Grabe trägt? Kann ein Mensch dich noch loben, wenn er zu Staub zerfallen ist? Kann ein Toter noch von deiner Treue erzählen? Höre mich, Herr, und sei mir gnädig. Herr, komm du mir zu Hilfe. Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich mit einem Festgewand bekleidet. Nun kann ich dich mit meinen Liedern loben. Nie will ich verschweigen, was du für mich getan hast. Immer und ewig will ich dir danken, Herr, mein Gott. Auch hierzu noch einmal Gedanken von Johannes Hansen aus dem gleichen Buch. Wer in der Tiefe war, ganz unten, entsetzt, verzweifelt, verloren am Ende und wieder leben darf, kann nicht schweigen, muss reden, singen, danken, beten, erzählen und loben. Wer Gott verlor, sich selbst, Freunde, Glück, Hoffnung, das Leben und von Gott gefunden wurde, kann aufatmen, hell lachen, wieder denken, darum danken, neu beginnen und lieben. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Verstummen Feinde, freuen sich Freunde, trocknen die Tränen, beginnt der Tanz. Denn nun bleibt lebenslang seine Gnade. Im Laufe des Kirchenjahres sind wir heute bei dem Sonntag Oculi angekommen. Wir kennen das aus dem Lateinischen stammende Wort ocular. Das ist der Teil vom Mikroskop, in das das Auge reinguckt. Und die Augen sind im Lateinischen die Oculi. Und der Name dieses Sonntags Oculi, der ist abgeleitet von einem Vers aus dem 25. Psalm. Ihr merkt, ich habe das heute mit dem Psalm. Da bekennt der Psalmschreiber in Vers 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich habe ja anfangs versucht zu beschreiben, wie ich zu einer sehr viel positiveren Grundhaltung komme, wenn ich einfach mal einen Spaziergang um den Tröndelsee mache. Tröndeln nennen wir das übrigens bei uns in der Familie. Ich gehe mal tröndeln. Einfach mal rausgehen und meine Augen ins Grüne richten. Ehrlich, das macht was mit mir. Und genau so werden wir alle zu einer sehr viel positiveren Grundhaltung kommen, wenn wir immer wieder unsere Augen aufheben und auf Gott richten. Loben zieht nach oben. Und danken, kennt ihr das? Schützt vor Wanken, ne? Genau. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Immer wieder Gott in den Sinn nehmen. So wie ich im Alltag immer wieder mal sage, ich muss mal raus. Ich muss mal was anderes sehen, um mal wieder das relativieren zu können, was mich bis dahin nervte. Genauso auch im Leben überhaupt. Immer wieder auf Gott kommen, um das mal relativieren zu können, was da noch so alles ist. Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, der wird die Taten Gottes ja gar nicht übersehen können. Das fängt schon an mit den vielen, vielen Alltagserlebnissen, die wir Sonntag für Sonntag in der Erlebzeit geschildert bekommen, nicht? Allen voran das größte Abenteuer Deutschlands, die Fahrt mit der Bahn. Und das geht weiter bei Spaziergängen in der Frühlingssonne oder auch am stürmischen Meer. Das ereignet sich in den Momenten großer Freude, aber ebenso auch im tränenreichen Leid. Dass man unweigerlich dann doch merkt, wenn man diesen Gedanken zulässt, merkt, Gott ist da. Gott ist wirklich da. Und Gott greift ein. Nicht immer, wann wir wollen und wie wir das wollen, sondern souverän nach eigenem Ermessen, aber stets bewegt von einer unvergleichlichen Liebe zu dem Menschen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Würde ich mir wünschen, dass ich das für jeden Augenblick meines Lebens sagen kann. Ich kriege das nicht immer hin. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich kriege das nicht immer hin. Aber ich wünsche mir das. Und ich freue mich über jeden Augenblick, wo ich dann wieder an Gott erinnert werde. Denn ich weiß, wer diesen Wechsel der Blickrichtung hinkriegt, der wird gewinnen. Und zwar Erfüllung. Gott segne uns alle zu so einem Leben. Amen.